dans ces quelques centimètres de savoir-faire passé de main en main, il y a exactement l'esprit du savoir-faire français. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inimitable. Ça paraît être juste matériel. Mais non.
In diesen wenigen Zentimetern Handwerkskunst von Hand zu Hand weitergegeben, steckt der ganze Geist des französischen Savoir-faire, etwas Einzigartiges, etwas Unnachahmliches. Das sagte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron vor 3 Jahren mit einem Baguette in der Hand, nachdem dieses französische Baguette von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt wurde. Und genau darum geht es heute, um den Geist Frankreichs zwischen Käse und Klassenkampf, Arbeit und Genuss, Protest und Picknick. Folge 90 von Frankophil mit dem Camembert-Diagramm und der Journalistin Nadja Pantel. Frankreich verstehen, das kann man über Politik versuchen. Oder über ein Podcast-Projekt, das sich seit fast 4 Jahren genau darum bemüht. Oder man schaut einfach, was auf den Tisch kommt. Die Journalistin Nadja Pantel, Tochter einer Französin und Reporterin beim Spiegel, hat das getan. In ihrem Buch Das Camembert-Diagramm erzählt sie, wie man ein Land begreifen kann. Über Baguette, Béchamelsoße und Barrikaden. Ein Buch über Geschmack und Gesellschaft, über Stolz, Streit und den ganz normalen französischen Widerspruch. Warum französische Kinder schon im Kindergarten Blauschimmelkäse serviert bekommen, warum selbst an der Tankstelle noch ein Stück Lebensfreude verkauft wird und warum Proteste in Frankreich nach Picknick riechen, mit Wein im Plastikbecher und Wurst auf der Palette. Was für ein schönes Leben, könnte man da denken. Kein Wunder, dass die Franzosen es genießen möchten. Und vielleicht erklärt genau das, warum sich so viele so heftig und so ausdauernd gegen ein späteres Rentenalter gewehrt haben. Denn in Frankreich geht es bei der Rente auch um die Frage, wann das gute Leben beginnen darf. Die ums politische Überleben kämpfende Regierung legt die längst aktivierte Reform nun bis zu den Präsidentenwahlen im Frühjahr 2027 auf Eis. Die stufenweise Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre wird ausgesetzt. Bis zum Januar 2028 werden die Bedingungen nicht weiter verschärft, so der neue Premierminister Sébastien Lecornu in der Nationalversammlung.
Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028.
Ich spreche mit der Journalistin Nadja Pantel über die französischen Widersprüche, über Genuss und Gereiztheit, über Macron und die Gelbwesten, über französische Mütter, Schulen und Rituale. Ein Gespräch über ein Land, das selbst aus Wut noch ein Fest machen kann. Frau Pantel, lassen Sie uns mit dieser Dauerbaustelle Rentenreform beginnen. Glauben Sie, dass diese Pausierung die französische Gesellschaft jetzt befrieden kann?
Also stoppen ist ja keine Lösung, ne? Also es ist ja nur ein Aufschieben einer Lösung. Also insofern glaube ich nicht, dass es das Land in diesem Sinne befriedet, weil es ja tatsächlich gerade zum Beginn von Macrons erster Amtszeit eigentlich eine Mehrheit der Franzosen gab, die fand, dass das Rentensystem reformiert gehört. Das ist ja nicht so, als würden wir sagen, da wird jetzt das gerechteste System der Welt verteidigt und alle sind sich einig, dass es so, wie es jetzt ist, mit all diesen Kassen und Unterkassen absolut prima läuft und das wollen wir beibehalten. Das ist ja gar nicht der Stand. Der Protest gegen Macrons Rentenreform war ja ab einem gewissen Punkt, ging es ja auch, glaube ich, in vielen Teilen gar nicht mehr nur um dieses Renteneintrittsalter, sondern es ging um die Art und Weise, wie Macron das durchgesetzt hat, dass er es ja am Parlament vorbei sozusagen direkt hat verordnen lassen. Und die Rentenproteste, auf denen ich, also das kommt auch teilweise im Buch vor, aber auf denen ich dann war, das waren ja so sehr hedonistische Proteste eigentlich auch im Kern, dass viele, so wo man das Gefühl hatte, Arbeit wird zu sowas von der Regierung Verordneten deklariert und eigentlich findet das schöne Leben erst nach der Rente statt und jeder hat doch ein Anrecht auf ein schönes Leben und das so früh wie möglich. Also da hat eigentlich die französische Linke auch so gesehen geschickt agiert, als dass sie den Leuten gesagt hat, wenn ihr gegen hohe Renten seid, seid ihr eigentlich gegen hohes Rentenalter seid, seid ihr automatisch für ein gutes Leben. Das ist natürlich auch populistisch auf seine Art. Aber ja, dieses Aufschieben einer Rentenlösung ist an sich keine gute Neuigkeit, würde ich sagen. Sondern zeigt einfach nur, dass Macron nicht mehr handlungsfähig ist, es aber aktuell auch keine andere Haltung, handlungsfähige Alternative gibt.
Jetzt sind Sie mit Ihrer deutsch-französischen Biografie ja geradezu prädestiniert, auszuwählen. Liegt noch ein bisschen in weiter Ferne, wie bei mir auch das Thema Rente. Aber wo würden Sie sich denn entscheiden, für welches Land? Also wenn man Stand ist, jetzt aktueller Stand nimmt, wo lebt es sich als Rentner besser, in Frankreich oder in Deutschland?
Ich bin jetzt nicht so der Typ, der vorher ausrechnen würde, wie viel habe ich wo eingezahlt, was würde mir das dann real am Ende des Lebens aufs Konto bringen. Das heißt, ich kann Ihnen keine zahlenmäßig gestützte Analyse meines Rentenstandorts liefern. Ich würde mich natürlich nach der Qualität der Nahrungsmittel und des Wetters entscheiden. Und gucke hier auch gerade in Hamburg aus dem Fenster, es ist Ende Oktober, also da fällt es nicht so schwer, sich nach Frankreich zu träumen für die Rente.
Und da sind wir schon dann beim Thema Nahrungsmittel. Wie wurde denn an der Tafel, also Sie haben jetzt gesagt, Sie haben jetzt gerade über die Proteste bei der Rente gesprochen, bei den Demos, die Sie begleitet haben als Journalistin. Wie wurde denn oder wie wird an der Tafel in Frankreich über die Rentenreform gestritten? Gibt es da bei diesem Thema ein gespaltenes Land oder waren sich eigentlich oder sind sich eigentlich alle Franzosen einig, dass das so nicht geht mit ja, später in Rente gehen?
Also wenn es da eine Einigkeit gäbe, so und so muss es laufen, dann ließe die sich ja auch politisch umsetzen, diese Einigkeit, ja. Also ich glaube, es ist auch gar nicht so sehr, wie es jetzt dargestellt wird, eine per se linke Forderung zu sagen, wir wollen später in die Rente gehen, weil teilweise ist es ja auch ein Pfründeverteidigen von Leuten, die in soliden Festanstellungsverhältnissen sind, die sozusagen ihre jeweiligen Rentensysteme verteidigen können. Und viele der Leute, die ich kenne, vielleicht haben mich auch mal die Falschen zum Essen eingeladen, aber das sind dann oft vielleicht auch Freiberufler oder Künstler, freischaffende Fotografen, was weiß ich, die sich im aktuellen Rentensystem auch nicht unbedingt gut abgesichert sehen. Aber was vielleicht, ich wollte jetzt gerade so einen privaten Vergleich anstellen zwischen wie wird diskutiert an einem französischen Tisch und an einem deutschen Tisch. Und ich glaube, so urbane Akademikermilieus, ob die jetzt in Hamburg, in Paris oder Bordeaux oder in Warschau man da am Tisch sitzt, ähnelt sich das wahrscheinlich. Aber ich finde schon, dass in Frankreich so ein bisschen schichtübergreifend eine hohe Debattenfreude gegeben ist. Und dass einem bei so einem Abendessen, egal auch ob es jetzt, also ich habe ja nicht nur an Tischen gegessen, sondern auch mit Gelbwesten am Kreisverkehr Wein aus diesen Plastikkanistern getrunken und sowas. Und auch da ist eine große Debattenfreude gegeben.
Ja, Akademiker-Milieus, sagen Sie, die gleichen sich in Deutschland und Frankreich, die Debatten zumindest da. Jetzt haben Sie gerade schon die Gelbwesten genannt, die spielen ja in Ihrem Buch da eine wichtige Rolle, die Proteste in Macrons erster Amtszeit. Sie schreiben, dieser Protest in Frankreich, der wird auch zu einer Art ja festlichem Akt oder ja gesellschaftlichen Akt, stiftet Nähe in einer Art und Weise. Stichwort der Protestpicknick, haben Sie gerade ja schon gesagt, mit dem Weinkanister oder Wurstgrillmomente, je nachdem. Ist das tatsächlich so anders in Frankreich als in Deutschland, wenn man sich diese Protestlandschaft anschaut?
Nein, ich glaube, also das ist jetzt eine grundsätzlich andere Erfahrung. Ist natürlich, wenn wir uns angucken, wer sind sozusagen die großen Institutionen, die Protest organisieren, dann sind das in Deutschland die Gewerkschaften. Und natürlich sind Gewerkschaften gemeinschaftsstiftende Verbände, ja. Also natürlich, wenn man mit einer Gewerkschaft auf die Straße geht und demonstriert, dann geht es da ja natürlich um Zusammenhalt und darum, dass man eine soziale Gruppe hat, zu der man gehört und nicht nur um die einzelnen Forderungen. Aber was in Frankreich in der Zeit, wo ich da war, also eben die erste Amtszeit Macron und jetzt die Hälfte der zweiten, beziehungsweise ich fahre immer noch viel hin jetzt für den Spiegel, war es ja interessant, dass es sozusagen so große soziale Bewegungen auf der Straße gab, die eben von niemandem mehr organisiert waren. Also eben die Gelbwesten oder noch eine andere Frage, der Aufstand in den Banlieues, der ja so gesehen auch nicht organisiert ist von irgendjemandem. Ja. Und dass diese Gelbwesten gesagt haben, wir wollen nicht, dass uns jetzt wieder irgendeine Gewerkschaft auf die Straße schickt, weil die sind im Zweifel eh alle wie so, ich sag mal, Minijobber oder haben ihr eigenes Mini-Unternehmen, also sind gar nicht gewerkschaftlich organisiert. Aber viele von denen waren auch mit so einer starken Vereinzelung konfrontiert in ihrem Leben. Und da ist dieses gemeinsame Protestieren tatsächlich zu so einem Familienersatz teilweise geworden an den Wochenenden. Und dieser Kreisverkehr ist zwar so intuitiv und auch nicht geplant gewählt, aber das hätte man sich gar nicht besser ausdenken können, wenn irgendjemand eine Kampagne sich am Schreibtisch ausgedacht hätte. Dann wäre das die bestmöglichste Idee gewesen, zu sagen, wo ist denn euer Leben, wo findet das denn eigentlich statt? Ja, das findet im Auto statt, zwischen Tankstelle, zu Hause und dann arbeite ich vielleicht, also das eine, viele von mit denen ich gesprochen habe, von den Gelbwesten, haben irgendwie sowas gemacht wie Pflegedienst oder Fahrer, Kleinunternehmer und dann fährst du ganz, ganz viel über Land und fädelst dich ständig in diesen Kreisverkehren ein und aus und diese Orte, die so für so ein bisschen so ein Peripherieleben stehen, ja, wo du eben nicht abends dann schick in der Innenstadt nochmal im Bistro dein Apéro einnimmst, sondern irgendwie so ein bisschen alleine zwischen deinen Nachbarn hockst und auf einmal wird sich da so ein menschenfreundlicher Ort erkämpft, nämlich der eigentlich sehr, sehr hässliche Kreisverkehr, an denen die Leute sich dann Paletten gestellt haben und ja, sonntäglich gepicknickt haben und das zwar nicht nur ein paar Sonntage, sondern das zog sich wirklich so anderthalb Jahre hin und wahrscheinlich gibt es immer noch irgendeine Gelbweste, die jetzt irgendwo sitzt und grillt. Also die letzten habe ich 2023 besucht.
Wer ist denn da der Gegner eigentlich? Ist das da nur in Anführungsstrichen die Regierung? Ist es der Präsident? Ist es der Staat an sich? Also der französische Staat als Gesamtkonstrukt oder wer steht da aus Sicht der Protestierenden auf der anderen Seite?
Also auch da, die Gelbwesten hätten sicherlich eine andere politische Macht entfaltet, wenn sie sich einig wären, wer der Gegner ist. Also das war, ich würde sagen, das Interessante an dieser Bewegung, ich habe sie manchmal auch als Geschenk für Emmanuel Macron bezeichnet, weil es ja sozusagen deutlich vor einer Wahl die Leute auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, übrigens, hier sind sehr, sehr viele Leute, die sich gerade nicht repräsentiert fühlen. Und das hinterlegen wir jetzt mal, indem wir ein paar Barrikaden anzünden. Aber es ist ja wie so eine sehr eindrückliche Meinungsumfrage eher gewesen, ja. Und da hätte man ja zuhören können und sagen können, ah ja, da geht gerade wirklich was in die Binsen und wir müssen daran arbeiten, dass die Menschen wieder mehr Vertrauen in die politischen Institutionen haben. Und natürlich hat Macron sich auf die Art und Weise, wie er regiert, also er hat ja wirklich nochmal eine Zuspitzung dieses Präsidialsystems, das also in seiner Fülle ausgeschöpft, ja. Und dieses Jupiter ist ja keine Fremdbezeichnung, das ist ja eine Eigenbezeichnung. Also er hat sich ja selbst entschieden, sich Jupiter als Vorbild zu nehmen. So gesehen bietet er eine perfekte Angriffsfläche, ja. Und auch wenn sich solche Gelbwesten nicht auf einen Anführer oder ein gemeinsames Thema einigen konnten, konnten sie sich natürlich auf einen gemeinsamen Gegner einigen, nämlich Macron. Aber ich glaube, wenn Sie jetzt fragen, richtet sich das gegen den Staat? Ich glaube, in Frankreich richtet sich das nie gegen den Staat. Also es sind ja nicht Libertäre wie in den USA, die sagen würden, jeder ist seines Glückes Schmieds und ich brauche keine Regeln und ich brauche keine Umverteilung, sondern ich brauche das Recht, mich selbst zu verteidigen und dann ist alles in Ordnung. Also die Gelbwesten haben sich ja da formiert, wo der Staat vielleicht mal stärker war und verschwunden ist. Also wo es sozusagen das Rathaus kaum noch offen hat, wo die Post weg ist, wo die Bahn nicht mehr hält. Ja, es gibt ja in Frankreich diese Statistiken, die sagen, je weiter ein Bahnhof entfernt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Marine Le Pen wählt. Und auch bei Marine Le Pen ist ja die Forderung, also es sind ja teilweise linke soziale Forderungen, die sie stellt.
In der Wirtschaft.
Wirtschaftlich gesehen, und es wird klar benannt, für wen wollen wir das nicht. Also es ist so eine chauvinistische Wohlfahrtspolitik, dass man sagt, für Franzosen zuerst, aber die sollen schon eine gute Portion vom Kuchen abbekommen. Also das heißt, ich sehe keine Massenbewegung in Frankreich, die gegen den Staat so gesehen wäre. Ne?
Aber der Staat, das sind natürlich auch die politischen Institutionen. Ne? Und man hat dann einmal gewählt und dann wird ein Präsident mit Mehrheit gewählt und der hat dann ja auch Prokura für diese 5 Jahre, beziehungsweise dann die Abgeordneten im Parlament.
Ja, also genau, es ist sozusagen, klar richtet sich das dann gegen den Menschen, der jeweils Kopf, also der Präsident und der dann ja auch die Regierung bestimmt. Und es richtet sich auch gegen hohe Steuern zum Beispiel. Aber ich glaube, was sehr spezifisch französisch ist, sind ja eigentlich die hohen Erwartungen an den Staat. Also, dass man von dem, glaube ich, durch alle Schichten hindurch sehr, sehr viel vom Staat will. Also sowohl, ich meine, allein, das fängt zum Beispiel in der Bildung, es geht dabei ja nicht nur um Sozialfürsorge, sondern auch Dinge wie Bildung. Also das in Frankreich ist ja ab dem dritten Lebensjahr Schulpflicht und man geht in eine Schule, an der draußen das Motto der Republik steht, ja, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das heißt, ich vertraue ein Kleinkind guten Gewissens ab dem dritten Lebensjahr der Republik an. Und das ist, gilt dann als, das ist positiv besetzt. Also das heißt, das ist ja ein enormes Vertrauen auch in den Staat, das immer noch da ist.
Was haben Sie bei diesen Gelbwesten-Protesten und ja auch bei Ihren Reportagereisen gelernt zum Thema, wie die Franzosen über die Arbeit denken?
Denke ich gerade zum ersten Mal drüber nach, aber es gibt eigentlich ein Kapitel, das heißt Der goldene Servierwagen und die Leistungsgesellschaft. Und da geht es um dieses extrem verbreitete Exzellenzstreben in Frankreich. Und ich merke das jetzt auch wieder in der aktuellen deutschen Berichterstattung zur Krise. Gerade bei Menschen, finde ich, die nicht länger in Frankreich gelebt haben oder eher von draußen mit so einem deutschen Blick drauf schauen, es ist eigentlich recht verbreitet, diese Rentenkrise als Synonym für eine spezifisch französische Arbeitsscheu zu werten. Und das halte ich für relativ unverschämt. Also das gibt nichts, was darauf hindeutet, dass Deutsche irgendwie ja so viel mehr arbeiten würden oder irgendwie ein härteres Leben als die Franzosen hätten. Und auch dieses beim Renteneintrittsalter. Es gibt ja schon jetzt Leute, die auch deutlich über die 65 hinaus arbeiten, auch in Frankreich. Ja, es geht ja um ein Mindesteintrittsalter.
Und man muss auf der anderen Seite eine Mindestzahl an Trimestern, glaube ich, ne? Also Trimestern wird das gezählt in Frankreich. Und die Zahl ist relativ hoch. Also das kann dann schon dazu führen, dass man dann tatsächlich auch bis 67 arbeiten muss. Ja.
Absolut, eben. Also genau, das heißt, es geht gar nicht darum, dass die Franzosen alle so früh in realen Rente gehen können. Das ist überhaupt nicht der Fall. Was, glaube ich, am stärksten diesem Klischee entgegensteht, dass irgendwie von so Deutschen, die davon ausgehen, dass alle Länder östlich und westlich von ihnen so ein bisschen zur Arbeitsvermeidung leiden, also was ja einfach faktisch nicht stützbar ist, ist eben dieses französische Wettbewerbssystem. Ich habe ja in Wahrheit ein Buch über Politik geschrieben und nicht über Essen, aber gehe jedes politische Essen mit so einem mit einem kulinarischen Bild an. Und bei dieser Wettbewerbschose komme ich halt von den Essenswettbewerben. Und es gibt ja wirklich zu jedem Nahrungsmittel, nicht zu jedem, aber zu vielen Nahrungsmitteln dann den kulinarischen Wettbewerb. Das beste Croissant, das beste Hühnchen in Sahnesoße, die beste Pastete.
Das beste Baguette in Paris.
Das beste Baguette, das beste Œuf Mayonnaise. Also es gibt viele, viele, viele Wettbewerbe. Und die gibt es genauso für Leute, die in den Staatsdienst wollen, für alle möglichen Formen von Karriere. Also ich glaube, es gibt, man hat zum einen bei den Rentenprotesten diesen Kampf für einen gut verbrachten Lebensabend im Sinne von, wir wollen auch noch gesund sein, wenn die Rente kommt. Und gleichzeitig war das aber oft, fand ich, nicht so egoistisch vorgetragen, sondern die Leute haben gesagt, ja, aber ihr wisst doch, wir sind dann Großeltern und wir müssen uns um die Enkel kümmern. Und wir wollen ja für die Familie da sein und wir wollen dann vielleicht auch noch Freiwilligenarbeit machen oder Ehrenamt oder uns politisch engagieren oder so. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eine sehr harte Leistungsgesellschaft. Ein Vorzeigeexemplar dieser harten Leistungsgesellschaft ist Emmanuel Macron, der aber eben, glaube ich, auch deshalb in Frankreich oft so die Leute vor den Kopf stößt, weil er auch so ein Bild verkörpert, naja, hättet ihr euch mal genug angestrengt und wärt ihr so genial wie ich, beides in Kombination, dann könntet ihr vielleicht auch Präsident sein, aber habt ihr halt nicht. Ne? Weder seid ihr so schlau, noch habt ihr euch so doll angestrengt wie ich. Da ruft Macron doch gibt es, glaube ich, einen sehr spezifischen Widerwillen, der ihm entgegenschlägt, der auch in diesem französischen Leistungsprinzip begründet ist, wo man sagt, wieso, es kann doch hier jeder was werden, wenn er sich nur doll genug anstrengt.
Und da gibt es ja auch, diese Geschichte ist jetzt schon einige Jahre her, ne, mit dem Arbeitslosen, dem er da begegnet, ne, auf der Straße, und dem er da sagt, im Grunde genommen, ja, er soll sich mal ein bisschen bemühen, vernünftig anziehen, dann wird er schon einen Job bekommen. Also alles ein bisschen, wenn du dich anstrengst, dann kannst du alles erreichen.
Genau, genau. Und auch in Frankreich gibt es natürlich wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, dass es so nicht ist, sondern dass es eben genau wie in Deutschland vor allen Dingen am Herkunftshaushalt hängt, ja, also was haben meine Eltern gemacht, je nachdem, wie viel Erbe bekomme ich, wie viel Bildungskapital habe ich sozusagen mit dabei, das ist natürlich entscheidend für den Berufsweg. Wobei es aber dennoch natürlich diese Leistungsgesellschaft auch sehr verschult ist und auch gleichzeitig, es gibt trotzdem immer wieder Möglichkeiten, auch wenn man aus sehr einfachen Verhältnissen kommt und sehr viel Begabung und dann auch noch Glück hat, es auf die richtige Schule geschafft hat, dann ist einem eine sehr steile Karriere geebnet sozusagen durch den Eintritt in die richtige Schule.
Jetzt sind wir schon beim Thema Nachwuchs und das spielt in Ihrem Buch ja eine durchaus große Rolle und da ist ein Punkt dabei, den viele Deutsche, glaube ich, nicht kennen. Wenn Sie nicht ein bisschen tiefer eingetaucht sind in die französische Gesellschaft, in das französische System, das ist das Goûter um 16 Uhr, also das rituelle Verzehren von süßem Gebäck, sage ich jetzt mal, vor allem Pain au Chocolat oder Keksen. Was können Sie mit diesem Ritual erklären über Frankreich?
Ich will das auch immer nicht überstrapazieren, ne? Ich habe jetzt auch, qualitativ oder quantitativ forschende Soziologin. Ich bin einfach nur eine interessierte Person.
Eine Beobachterin,
die mehrere Jahre in Frankreich gelebt hat, eine französische Mutter hat und über Politik schreibt. So, ja, das ist meine Qualifikation. Ich glaube, so gesehen hat das bestimmt auch was mit Blutzucker zu tun. Und auch, ich sitze jetzt in einem Hamburger Büro, habe mir aber vor unserem Gespräch auch noch gerade ein Müsli-Riegel geholt, weil ich gemerkt habe, irgendwie kommt so ein Nachmittagstief. Also ich glaube, das Nachmittagstief ist...
Und das vor 16 Uhr.
Vor 16 Uhr. Also ich würde sagen, das ist, glaube ich, was Biologisches, was für viele Menschen gilt, nicht nur für den Franzosen, dass man da gegen eine gewisse Müdigkeit gut mit Zucker arbeiten kann. Nein, aber was ich witzig finde oder an dem... Wenn man in einem Land, was nicht das eigene Heimatland ist, ein Kind großzieht, ist das ja immer interessant, weil man so gezwungen wird, so ganz tief einzutauchen, wie Leute, die einen Hundewelpen haben und auf der Straße auf einmal ganz viele Leute kennenlernen. Mit so einem Kind lernt man ja auch auf einmal die ganze Zeit Leute kennen und wird so von unten in ein Land rein sozialisiert, ja. Und man merkt, huch, wie sehen denn hier die Spielplätze aus und die Kindergärten sind anders und da gibt es viele Dinge, die anders sind. Und was aber auch anders ist, ist eben die Art und Weise, wie mit Essen umgegangen wird. Ich hatte, wenn man, und das ist jetzt natürlich polemisch zugespitzt, aber im Vergleich mit so deutscher Kinderernährung, da hatte ich immer das Gefühl, es geht so darum, also zum einen ist Essen immer so was, was man so panisch mit dabei hat. Das Kind könnte schlechte Laune haben, dann tut man ganz schnell eine Reiswaffel rein, dann passiert nichts. So.
In der Brotdose,
ja. In der Brotdose immer die kleingeschnittenen Äpfel und die Reiswaffeln mit dabei. Und das sind natürlich relativ freudlose Nahrungsmittel. Und französische Kinder sind jetzt ja nicht durch die Bank dicker oder ungesünder als deutsche Kinder, aber die bekommen halt schon einmal am Tag eine solide Portion Industriezucker, indem man dann immer sagt, wir machen jetzt Goûter und dann... gehen wir in eine Bäckerei und da suchst du dir was aus und dann ist es das Pain au Chocolat und dann ist das halt so. Also dann geht auch nicht die Welt unter.
Aber es ist auch Erziehung, ne?
In einer orthodox französisch-kulinarischen Erziehung, die sich natürlich auch auflöst, aber wäre es theoretisch so, dass auch ein Kind nicht den ganzen Tag durchfuttert, sondern sich an bestimmte Essenszeiten hält. Ja, das ist eben Frühstück, Mittagessen, Goûter, Abendessen, dass man auch einem kleinen Kind beibringt. Das Lustige bei französischen Essen ist ja nicht, dass die so unbedingt anders essen als andere Europäer, sondern dass sie so einen riesen Bohai darum machen, ne? Dass die Franzosen sich so dieses Akt des Essens so bewusst sind und das als so eine zivilisatorische Leistung feiern. Und das wird halt schon dem Kleinkind vermittelt, dass eben das Kleinkind dann auch ein Drei-Gänge-Menü im Kindergarten bekommt und auch den eher aggressiv riechenden Käse neben das Baguette gestellt bekommt, auch wenn das Kind erst drei ist. So. Und das hat mir Freude gemacht zu beobachten und dann wiederum Freude gemacht, es danach deutschen Leserinnen und Lesern zu erzählen.
Und auch das Drei-Gänge- oder noch mehr Gänge-Menü im normalen Restaurant einfach auszuhalten. Ne? Also das ist ja so eine Erfahrung, die deutsche Eltern in Frankreich immer wieder machen. Die haben, glaube ich, ganz viele haben einfach den Eindruck, dass französische Kinder besser unter Kontrolle sind. Im Restaurant da einfach still sitzen und das aushalten können. Deutsche Kinder laufen dann rum, machen Stress, wollen raus.
Wobei das Lustige ist, dass ich wurde erst einmal in meinem Leben aus einem Restaurant rausgeschmissen und zwar gemeinsam mit einer französischen Familie. Okay. deren Kinder überall rumgelaufen sind. Meins inklusive ist auch überall rumgelaufen. Also das heißt, ich wurde schon mal aus einem Restaurant rausgeschmissen, gemeinsam mit Franzosen. Aber wahrscheinlich, das stimmt, wären wir in Deutschland nicht aus dem Restaurant rausgeflogen, dafür, dass unsere Kinder gar nicht mal so laut waren. Die sind nur so ein bisschen zirkuliert um den Tisch herum, würde ich sagen. Aber es gibt diese Amerikanerin, das ist auch schon eine Weile her, Pamela Druckerman, die hat so ein Buch geschrieben, warum französische Kinder keine Nervensägen sind. Und da würde ich mich dann doch abgrenzen wollen von diesem Buch, weil das so eine sehr bourgeoise Lebenswelt beschreibt, in der also genau dieses Kinder sind diszipliniert und sagen bitte, danke und alles ist perfekt. Also das setzt auch so ein Leben in den besseren Bezirken von Paris voraus. Und da haben die Kinder dann auch im Herbst, wenn draußen alles matschig ist, die weiße Strumpfhose an. Und wir haben kurz in einem dieser Viertel gewohnt und da hat die Nunu, also die Tagesmutter, uns auch gefragt, ob es denn in Ordnung ist, wenn sie mit dem Kind auch mal vor die Tür geht, weil die meisten Eltern würden das nicht so gern haben, weil dann die Klamotten schmutzig werden. Und wir dachten natürlich, also bitte roll raus mit diesem Kind, damit es sich mal bewegt hat. Genau, aber das ist, finde ich, schon auch so eine spezifische Art von so Pariser Großbürgerlichkeit, dieses so ganz perfekt das Kind zu erziehen. Aber trotzdem fand ich auch bei der Rückkehr nach Deutschland auffällig, wie viele Kinder nicht guten Tag, bitte und danke sagen.
Aber auch das Thema Strafe, ne? Puni und Disziplin spielt auch in Frankreich immer noch eine durchaus größere Rolle bei Kindern als jetzt in Deutschland.
Also es wird aber auch sehr, sehr stark diskutiert. Also es gibt, ich glaube, das kann man wirklich sagen, es gibt nicht mehr den französischen Erziehungskanon, sondern es gibt, wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, Streit darüber, was das richtige Vorgehen ist und wie man das machen soll. Und es gibt, ja, ich würde sagen, die politische Verunsicherung, die insgesamte Verunsicherung, die findet sich in allen gesellschaftlichen Bereichen und die findet sich auch in der Erziehung. Und ich glaube, die nennen sich jetzt mittlerweile, das heißt, die Strömung heißt ja Education Positive, also die sozusagen von dieser Bestrafungsmentalität weggeht, die hat durchaus sehr, sehr viele Anhänger. Ich glaube, dass sich Frankreich auch von diesem autoritären Klischee, was zum Beispiel meine Mutter, die in den 50er und 60er Jahren in Frankreich Kind war, erlebt hat, davon hat sich Frankreich doch sehr weit wegentwickelt. Ich würde aber auch sagen, dass ich als Kind einer französischen Mutter in Deutschland in den 80ern deutlich autoritärer erzogen wurde als meine deutschen Freunde. Das auf jeden Fall.
Also diese alte Idee des Staatsbürgers, der Disziplin, ja, und Gleichheit verinnerlichen muss in Frankreich, die ist doch noch irgendwie zumindest unterschwellig präsent.
Naja, aber ich weiß nicht, ob Gleichheit und Disziplin unbedingt Hand in Hand, in dem Maße Hand in Hand gehen müssen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass diejenigen in Frankreich, die sich für so eine Education positiv einsetzen, das sind jetzt nicht die Verfechter eines Individualismus, der sich gegen die Gleichheit stellt, ja. Aber also, genau, ich glaube, das ist trotzdem immer das, was austariert wird. Politisch, gesellschaftlich, ebenso wie in der Erziehung. Wo steht das Individuum? Wo steht die Gemeinschaft? Wo muss man sich zurücknehmen? Geht das mit Wohlwollen oder geht das mit Disziplin? Und das sind Fragen, auf die Frankreich genauso wenig wie Deutschland keine eindeutige Antwort hat, sondern Streits und Debatten.
Aber wenn es Antworten gibt in Frankreich, dann kommen die in der Regel aus Paris. Zentralismus ist ein zentrales Thema, auch in Ihrem Buch. Es ist ein zentrales Thema, wenn es um Frankreich und die französische Identität geht. Sie sprechen da ja auch von den regionalen Besonderheiten. Diesen Zusammenhang zwischen Zentralismus und Identität, den kann man beleuchten auch beim Schulsystem, beim Abitur, also dem Baccalauréat. Da müssen Schüler, schreiben Sie, Schülerinnen und Schüler im ganzen Land exakt dieselben Prüfungsaufgaben beantworten. Wo liegt denn der Gewinn dieser Einheit und wo ist ihr Preis aus Ihrer Sicht?
Also um ein konkretes Beispiel zu sehen, in der Covid-Zeit war ich ja in Frankreich und gleichzeitig natürlich über Familie und Freunde und Chats und so weiter noch sehr stark natürlich auch an Deutschland angeschlossen in der gleichen Zeit. Und in Frankreich war es natürlich auf eine Art viel unkomplizierter, weil die Regeln viel schneller und klarer mitgeteilt wurden und Entscheidungen getroffen wurden, die anfangs fürs ganze Land galten, die dann aber durchaus auch angepasst wurden, je nachdem, wo gerade die Infektionsraten wie hoch waren. Da hatte ich das Gefühl, hat sich der Zentralismus auf eine Art und Weise gar nicht so schlecht gemacht. Ich habe die Menschen in Deutschland deutlich verunsicherter empfunden in der Covid-Zeit. Also gerade Eltern, die Kinder im Schulsystem hatten, die immer nicht wussten, ist jetzt nächste Woche Schule, ja oder nein, wie gehen wir damit um? Und es war alles von extremer Planungsunsicherheit geprägt. Und in Frankreich, ja, ich meine, es war natürlich auch ein Risiko, ist Macron so gesehen ins Risiko gegangen und hat gesagt, nein, Schulen haben Priorität, wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder in die Schulen gehen können, so schnell wie möglich wieder. Das sind Entscheidungen, die sind zentral getroffen worden. Und der Preis dieses Zentralismus, also das kann man sich ja auch historisch angucken, dass Frankreich eigentlich viele unterschiedliche Regionalsprachen hatte, die aktiv unterdrückt, bekämpft und verboten wurden. Also sei es das Bretonische, Galizisch, Baskisch. Und das sind Regionalsprachen, die sich versuchen zu halten, wo Leute versuchen dafür zu kämpfen, dass wieder Menschen die überhaupt lernen. Aber das ist ein zäher Kampf gegen Jahrhunderte von Unterdrückungspolitik gegenüber diesen regionalen Besonderheiten.
Und ich glaube, Frankreich hat auch nicht diese europäische Minderheitencharta, Sprachminderheitencharta unterschrieben vom Europarat. Also hat da immer noch ein Problem, obwohl es diese Bestrafung auf dem Schulhof, die es ja in den 50er Jahren gab, ne, wo man nicht irgendwie Elsässisch auf dem Schulhof sprechen durfte, die gibt es ja so natürlich nicht mehr.
Aber das ist auch, also ich meine, das finde ich ist nicht so überraschend, aber trotzdem interessant, wenn man sich anschaut, diese Polemiken, die es jetzt über die Banlieues gibt, ne, dass man sagt, da sind die Kriminellen, da sind die Einwanderer. Dass man die auch sieht, wenn man irgendwie 100, 200 Jahre zurückgeht. Da war Paris auch ein kleiner Stadtkern mit darum liegenden Ringen von Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben Richtung Paris gezogen sind. Also ich meine, heute kommen sie fast sogar noch eher aus Mali oder Indien und in den 50ern kamen sie aus Portugal oder Polen und dann kamen sie aus Algerien und Marokko. Im 18. Jahrhundert kamen sie aus der Auvergne und aus der Bretagne. Also und das waren sozusagen von Paris aus gesehen auch fast Ausländer, die mit komischen Gebräuchen und komischen Sprachen da ankamen.
Aber die natürlich da, das würde ich jetzt spontan als großen Unterschied noch sehen, die natürlich zumindest was die Religion anbelangt, eine einheitliche Sozialisierung hatten, ne?
Da kommen wir dann in ein sehr weites Feld, wenn wir anfangen, über Frankreich und Religion zu sprechen. Also da haben wir ja mit dem Laizismus und mit der Republik eigentlich ja diese französische Wunderwaffe eben nicht, eigentlich nicht französische Kultur mit christlicher Kultur gleichzusetzen. Das ist ja andererseits was, wo die Rechte in der französischen Revolution schon gegen angearbeitet hat, jetzt wieder massiv gegen anarbeitet, vor allen Dingen unter so jemandem wie Éric Zemmour zu sagen, Frankreich ist ein christliches Land oder es wird dann noch auf christlich-jüdisch wird dann noch mitgenommen und dann vergisst man irgendwie elegant den jahrhundertealten Antisemitismus auch in Frankreich, ja. Aber das ist ja eigentlich das Schöne an der französischen Republik, dass sie keine per se christliche Republik ist.
Franzose wird man ja, wenn man sich zur Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit bekennt, sozusagen, ne, in der Theorie. Wie akzeptiert ist das eigentlich noch?
Also es gibt Umfragen dazu, wie sehr sich die Menschen noch mit der Republik identifizieren. Die kann ich Ihnen jetzt nicht aus der hohlen Hand herausschütteln. Aber es gibt, ich würde schon sagen, ein Erstarken einer so rechts-konservativ-katholischen Bewegung, die also eben zum Beispiel von jemandem wie Éric Zemmour oder Marion Maréchal, die ja nochmal weiter rechts stehen, so rechtsidentitär stehen als Marine Le Pen, die, ja, würde ich sagen, das Vertrauen in die Republik schon auch aktiv untergraben. Also Éric Zemmour, der sagte, man sagt ja sozusagen als Politiker am Ende einer Rede gerne Vive la France, vive la République. Und Zemmour, der sagt dann Vive la République et surtout, surtout vive la France. Also Frankreich als Nation ist wichtiger als der republikanische Staat. Und das sind dann auch Menschen, die den Unterschied machen zwischen Franzosen und dann haben sie so einen rassistischen Begriff erfunden vom Papierfranzosen. Die sagen, ja, gut, wir haben hier eine Verfassung und eine staatliche Organisation, die es Menschen eben ermöglicht, wenn sie sich zu den republikanischen Werten bekennen, Franzosen zu werden. Aber unter uns, wir wissen ja, dass das nicht die echten Franzosen sind, weil wir eigentlich zu so einer Blut- und Bodenideologie zurück wollen, wo man eben durch ethnische Zugehörigkeit Teil Frankreichs wird und nicht, weil man sich um die Staatsbürgerschaft bewirbt. Und das steht einem republikanischen französischen Verständnis entgegen. Was aber auch nicht neu ist. Ich bin sehr beeindruckt, zweimal in Puy du Fou gewesen. Puy du Fou ist so ein Freizeitpark in der Vendée. Ich glaube, auf jeden Fall nach Disneyland, ich glaube, es ist der drittpopulärste Freizeitpark aktuell
in Frankreich. Von Philippe de Villiers, ne, oder?
Ja, also nach Asterix auch, aber genau, von Philippe de Villiers. Und dieser Philippe de Villiers war auch mal Präsidentschaftskandidat, wirklich mit so rechtsextremen Positionen, unter anderem auf die Wiedereinführung der Todesstrafe, extrem antimuslimisch. auch mit Éric Zemmour befreundet und dieser Freizeitpark, aber gleichzeitig Macron ist auch mal in den Freizeitpark gefahren, alle lieben den, da wird so die Geschichte Frankreichs in so wie so ein historischer Blockbuster erzählt mit so Feuershows und wilden Tieren und mein Sohn fand das auch super. Und in dieser, gleichzeitig ist es eben in der Vendée. Und in der Vendée wurden zur Zeiten der Französischen Revolution, gab es sozusagen einen Aufstand gegen die Revolution und es sind tatsächlich sehr viele gläubige Christen ermordet worden, auch in der Vendée. Und in Puy-du-Fou erzählt man also die Geschichte eines antichristlichen innerfranzösischen Völkermords und beruft sich da drauf. Und es gibt den Sommer über jeden Abend vor zehntausenden Menschen so ein Historienspektakel, in dem man sich am Ende schon irgendwie darauf einigt, Teil der Französischen Republik zu sein. Aber die Hauptstoryline dieses Spektakels ist die Kritik an der Brutalität der Französischen Revolution. Und das überrascht einen, finde ich, als Deutsche oder Deutschen in Frankreich schon, dass es gar nicht diese Einigkeit, breite populäre Einigkeit gibt mit Blick auf die Französische Revolution, sondern dass diejenigen Kräfte, die sagen, eigentlich war das damals der Verrat an König, Kirche und nationalem Zusammenhalt und wir müssen, dass sozusagen die republikanischen Werte eigentlich uns zu weit gehen. Wir müssen uns auf dezidiert christliche Werte berufen.
Die Vendée gilt ja auch irgendwie seit dieser Zeit als besonders, also natürlich heute nicht mehr, ne, aber als besonders königstreu.
Ja, ich glaube, jetzt gilt sie vor allen Dingen als wirtschaftlich so erfolgreich, ne, weil sie im Gegensatz zum Rest Frankreichs so erfolgreiche mittelständische Betriebe haben. Also ich will hier nicht schlecht über die Vendée reden, wertfrei über die Vendée, aber dieser Park ist schon interessant.
Da sind wir im Grunde bei dem Großthema französische Identität und da würde ich noch mal ganz gerne auf Ihre Mutter zu sprechen kommen. Sie beschreiben in Ihrem Buch die französische, kulinarische Identität Ihrer Mutter, die eben trotz Anpassung an deutsche Lebensgewohnheiten beim Essen klare Grenzen gezogen hat. Wo liegen diese Grenzen bei der französischen kulinarischen Identität?
Ich will sowas wie eine kulinarische Identität natürlich in Wahrheit nicht zu ernst nehmen, ja. Ich finde, das muss man immer spielerisch angehen. Am Ende sind wir auch nur Tiere, die sich ernähren, so. Aber das ist vorausgeschickt. Also die meisten Menschen, die, glaube ich, irgendwie Migrationsgeschichte innerhalb der Familie haben, kennen diese emotionale Aufladung von Essen. Man isst irgendwie, das eine Elternteil kommt meinetwegen aus dem Iran und dann gibt es irgendwie den entsprechenden Feiertag, wo die Mutter dann diese und jene spezifischen Dinge kocht oder bei meinem Partner kommt der Vater aus Indien und da kocht, wird dann zu dem und dem Feiertag das und das gekocht. Und das ist, glaube ich, diese Emotionalisierung von Essen ist völliger Standard in vielen Familien. Aber das Lustige bei meiner französischen Mutter fand ich, und ich glaube, dass es spezifisch französisch ist, ist diese Arroganz, mit der das Essen zelebriert wird. Also, dass nicht nur klar ist, das ist nicht das Essen, an dem hänge ich, weil es das Essen meiner Kindheit ist, sondern es ist das Essen, an dem hänge ich, weil es halt einfach objektiv besser ist als das Essen, was ihr hier in Hamburg esst. Und das fand ich eigentlich immer recht lustig an meiner Mutter, die so klare Dogmen der Ernährung hatte. Ja, also ich bin in Hamburg in den 80er Jahren groß geworden. Und wenn ich ihr erzählt habe, was ich bei meinen Freundinnen zu Hause gegessen habe, dann war das schon Anlass für Kopfschütteln. Und nein, also dieses, wie die anderen Leute Salatdressing machen, das geht gar nicht. Und also es gab sozusagen hohe Standards, wie man Dinge zuzubereiten hat.
Typische No-Gos?
Ja, ich glaube, wir hätten nie sowas wie Scheiblettenkäse zu Hause gehabt, ne? So einzeln eingeschweißte Käsescheiben oder Maggi-Dressing, mit dem man Soßen anrührt. Oder auch, ich glaube, Eisbergsalat war auch verboten, weil er nach zu wenig schmeckt. Und generell musste so viel wie möglich selbst zubereitet werden, wobei ich dann aber, als ich nach Frankreich kam, das Gefühl hatte, dass sich meine Mutter da eigentlich eher in so eine westdeutsche Identität reingewieselt hat, in so eine hausfräuliche Erfüllung, im Selbstzubereiten von Speisen. Weil ich habe in dem Buch ein Kapitel geschrieben, das heißt Rotwein und Feminismus, aber ich habe lange überlegt, welches Nahrungsmittel passt denn gut zum Feminismus. Und ich dachte erst, ob ich ein Kapitel über Tiefkühlkost und Feminismus mache, weil es in Frankreich ja diese bekannte Tiefkühlkette Picard gibt, wo man qualitativ ziemlich hochwertige und auch gar nicht mal so billige, perfekte 3-Gänge-Menüs sich tiefgefroren mit nach Hause nehmen kann. Und das fand ich stand eigentlich für so die Doppelbelastung der französischen Frau, die einerseits Vollzeit arbeiten muss, aber andererseits abends dann doch noch das perfekte Essen auf den Tisch tun muss, die das aber nur dank Picard hinbekommt. Dieses Kapitel habe ich dann aber doch nicht geschrieben. Aber nur zu sagen, ich glaube, dass meine Mutter mit ihrem alles selber machen jetzt auch nicht unbedingt repräsentativ für die französische Mutter und die französische Küche stand. Aber ja, ich glaube, dass das Wichtige daran ist, dieses französische Sendungsbewusstsein in kulinarischen Fragen, was sich ja auch staatlich niederschlägt. Also Frankreich hat ja diesen Weltkulturerbe-Status bekommen, sowohl fürs Baguette als auch für die Institution des französischen Essens, also nicht im Sinne von Gericht oder Zubereitung, sondern am Tisch sitzen und Dinge verzehren auf eine Art und Weise, die so spezifisch französisch ist, dass es dafür so ein Siegel braucht, ja. Und deshalb hat Frankreich ja auch diese verschiedenen kulinarischen Museen in Planung, wo den Leuten erklärt wird, was das eigentlich ist, französisches Essen.
Stichwort Feminismus und Rolle der Frau, Rolle der Mutter, unter welchem Druck steht heute die französische Mutter in Frankreich, wenn man das vergleicht mit dem Druck in Deutschland? Also in Frankreich ist ja die Teilzeitquote deutlich geringer als in Deutschland bei den Frauen, um mal einen aus der Statistik einfach einen Wert zu nennen.
Also ich würde so ganz grundsätzlich feministisch sagen, dass das unabhängig davon, ob es in Deutschland oder in Frankreich ist, eigentlich keine Frage sein sollte, die sich nur Frauen stellt, inwiefern sich Job und Karriere vereinbaren lassen, sondern die sollte sich ja eigentlich jedem Menschen, der sich entschieden hat, ein Kind zu bekommen, stellen, ob jetzt Mutter oder Vater. Und natürlich ist die Realität in Frankreich und Deutschland trotzdem so, dass sich diese Frage Müttern stärker stellt als Vätern. Und in Frankreich ist es, glaube ich, teilweise so, dass durch dieses sehr gut ausgebaute Betreuungssystem dann manchmal die Gleichberechtigungskämpfe in der Beziehung teilweise nicht so hart ausgefochten werden müssen erstmal, weil diese ganze Betreuungsarbeit besser outgesourced wird an andere Frauen, die dafür dann Geld bekommen, dass sie putzen, kochen, Kinder betreuen. Aber trotzdem in Deutschland und Frankreich steigt die Zahl der Stunden, die Männer auch in Haushalt und in Kinderbetreuung investieren. Lustigerweise, es gibt so eine Statistik, dass in allen westlichen Ländern Eltern immer mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Also dass eigentlich man mehr und mehr Zeit mit dem in dieses Zusammensein mit dem Kind investieren möchte, außer in Frankreich. Und gleichzeitig die Geburtenrate in Frankreich stabil bleibt. Also jetzt.
Wobei sie gesunken ist, ne? Also ist nicht mehr so hoch wie vor einiger Zeit.
Es ist nicht mehr so krass wie früher, aber trotzdem ist sie noch höher. Und das lässt natürlich den lustigen Schluss zu, dass man vielleicht besonders viele Kinder bekommt, wenn man sie auch nicht so oft sehen muss. Aber das damit möchte ich natürlich nicht zitiert werden, weil ich habe auch ein Kind und das ist sehr niedlich. Ich finde sozusagen, man kann Feminismus ja einfach nicht nur von Erziehung und Kinderfragen her denken. Und der französische Feminismus, der aktuell ist, das ist natürlich zum einen solche Fragen von Mental Load, La Charge Mentale, wie die Franzosen sagen. Wer kümmert sich um was im Haushalt? Aber es ging sehr viel in Frankreich natürlich auch um sexuelle Gewalt. Und das schon vor dem Fall Pellicot gab es eine sehr, sehr, sehr lebendige MeToo-Debatte in Frankreich. Ich fand, es wurde immer so getan, als wäre das gar nicht so. Also ich habe mehrfach Artikel gelesen in deutschen Zeitungen, wo es hieß, jetzt hat Frankreich endlich auch seinen ersten MeToo-Fall. Und dieser Text kam gefühlt immer wieder. Und es gab wirklich in allen Bereichen der französischen Gesellschaft, von der Pornosindustrie über die Schulen, über die Sportverbände, über die Politik, die Assemblée Nationale, überall gab es Frauen, die sich organisiert haben gegen strukturellen Machtmissbrauch, sexistischen Machtmissbrauch. Aber es wurde dieser eine Brief, den Catherine Deneuve und andere Französinnen unterschrieben hatten, wo sie vor einer neuen Prüderie warnen. Das war so zum Anfang von MeToo. Ich hatte das Gefühl, der wurde immer wieder aus der Mottenkiste geholt, um zu sagen, Frankreich sei irgendwie so ein Spezialfall, in dem diese neue Frauenbewegung nicht verfängt. Aber das stimmt einfach nicht. Also ich glaube, dass die Tatsache, dass Gisèle Pellicot sich als Rentnerin in einem südfranzösischen Dorf hingestellt hat und so diesen feministischen Basisgedanken von der Täter ist der Schuldige und nicht das Opfer, ja, dass sie den übernommen hat mit diesem, die Scham muss die Seite wechseln, das ist natürlich auch ein Erfolg der feministischen Bewegung, dass diese Gedanken so tief in die Gesellschaft reingesickert sind, sozusagen, dass Pellicot sich dieses Denken angeeignet hat.
Zum Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf muss man vielleicht noch ergänzen, ich glaube im Moment läuft da ein ich weiß nicht, ob es schon verabschiedet ist, ein Gesetz, das Projekt, keine Ahnung, wo die Männer länger in Elternzeit gehen können. Die Details habe ich jetzt leider nicht.
Ja, das haben, also es war auch schon, glaube ich, 2018, ziemlich am Anfang von Macron, gab es da auch Änderungen und im Vergleich stehen die deutschen Väter da einfach noch besser da. Also haben mehr Möglichkeiten, sich eine längere Auszeit zu nehmen für die Kinder.
Auch die Rückkehr in den Beruf, jetzt sind wir dann wieder bei den Frauen, ist in Frankreich nach, ich glaube, ja, maximal 3 Monaten Realität, ne?
Genau, ich glaube, das wird dann in der Praxis innerhalb der Familien oft anders gelöst, indem dann Familienmitglieder betreuen oder man doch länger auf das Gehalt verzichtet. Aber ja, es ist viel, viel öfter der Fall, dass Frauen viel früher wieder anfangen zu arbeiten, Mütter.
Ich würde jetzt zum Ende des Gesprächs nochmal auf den Titel und auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Und zwar, wie ist der Titel entstanden, das Camembert-Diagramm?
Ich hatte das sehr lange als Arbeitstitel und war eigentlich nicht mein Traumtitel. Ich wollte eigentlich lieber, dass das Buch heißt, wie ich Frankreich beim Essen verstand und dann noch Fragen hatte und weiter essen musste. Ich wollte eigentlich lieber.
Und das war dann zu lang für den Titel. Das war
viel zu lang. Und dann hieß es stattdessen das Camembert-Diagramm. Aber es heißt sozusagen das Camembert-Diagramm, weil ich fand, es ist ganz hübsch, dafür steht, dass man irgendwie denkt, als Deutsche oder als Deutscher Frankreich so gut zu kennen. Und aber eigentlich, wenn man genauer hinschaut, merkt, dass einem doch vieles fremd ist und es mehr zu entdecken und zu verstehen gibt, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und das gilt eben zum Beispiel beim Camembert-Diagramm, weil ich selbst, obwohl ich mit einer französischen Mutter aufgewachsen bin, erst nach 1,5 Jahren in Frankreich verstanden habe beim Fernsehen, was ein Camembert-Diagramm ist, nämlich dieses runde Tortendiagramm auf Deutsch, wo so politische Sitzverteilungen oder andere Dinge, die sich prozentual im Kreis darstellen lassen, die sind in Deutschland eine Torte und in Frankreich ein Camembert. Das ist der ganze Witz.
Das war Folge 90 von Frankophil mit der Journalistin und Autorin Nadja Pantel. Von ihr ist in diesem Jahr das Camembert-Diagramm, ein etwas anderes Frankreich-Porträt, bei Rowohlt erschienen. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.